So, dann herzlich willkommen zurück zu unserer Abschlussdiskussion. Hier auf dem Podium darf ich begrüßen alle Referenten des heutigen Tages, mit denen wir nochmal die Diskussion über unser Thema führen wollen. Wir werden zunächst hier auf dem Podium diskutieren und zum späteren Zeitpunkt sind natürlich auch Sie mit Ihren Rückfragen gefordert. Frau Hieronymi, wenn man so die Referate des heutigen Tages gehört hat, fiel ein Begriff eigentlich sehr häufig: Talkshows. Sie haben ja auch selbst darüber gesprochen und ich fand interessant, dass Sie gesagt haben, naja, mit Jauch, das war eigentlich kritisch, aber wir haben da ja schon mal den Boxrecht reingegrätscht und da wollen wir nicht nochmal. Und klingt ja so, als ob Sie nach wie vor dieser ganzen Talkshow-Ausweitung sehr kritisch gegenüberstehen.
Dass die Gremien, kann ich an dieser Stelle sagen, der Talkshow-Ausweitung dieser Fünferform sehr kritisch gegenüberstehen, das ist Tatsache, das haben auch alle Gremien geäußert. Und deshalb haben wir uns aber jetzt nicht nur bei unserer Skepsis belassen, sondern wir haben uns der Aufgabe unterzogen, eine Evaluierung durchzuführen und diesen den Intendanten vorzulegen und entsprechend die Debatte mit Ihnen darüber zu führen, ob und unter welchen Bedingungen es sinnvoll sein könnte, dies weiterzuführen oder zu ändern.
Es wäre natürlich sehr schön für uns, wenn Sie uns schon ein klein bisschen verraten würden. Sie können ja Ihre persönliche Sicht uns mal sagen. Also wir haben jetzt ein halbes Jahr Jauch, wenn Sie da so zugucken am Sonntagabend. Ist das jetzt eigentlich ein Mehrwert oder nicht?
Also meine Herr Ritter und meine Damen, meine Herren, der Beschluss des WDR-Rundfunkrates zu den Talkshows steht im Internet. Der ist öffentlich und wir freuen uns über jeden, der ihn zur Kenntnis nimmt. Und da steht drin, dass wir insbesondere fürchten, zwei Sachen besonders fürchten. Das eine ist die Häufung der gleichen Themen und der gleichen Personen. Sie können alle beurteilen, dass das ziemlich weit eingetreten ist. Und das zweite ist, dass wir bedauern, dass dadurch Sendeplätze verloren gehen. Und auch diese Entwicklung ist ja, das war ja auch klar, man kann ja zur gleichen Zeit nur eine Produktion senden. Ist diese Position der Gremien bekannt, öffentlich und auf dieser Grundlage arbeiten wir jetzt an der Gremien.
Gut, dann würde ich mal Herrn Nell fragen. Sie verantworten jetzt nicht unbedingt die Talkshows im WDR, gesprochen in der ARD, aber ich möchte da ein bisschen in Haftung nehmen als öffentlich-rechtlichen Sendermanager, damit haben Sie auch sicherlich gerechnet. Was ja ein Nebenprodukt dieser Jauch-Entwicklung ist, ist ein spezifisches WDR-Format, nämlich Hart aber Fair, jetzt auch anders aufgestellt zu sein scheint. Wenn wir mal auf die zurückliegenden Wolf-Wochen blicken, dann war das doch sehr häufig so, dass die große Wolf-Debatte bei Jauch war am Sonntagabend und dann gab es oft noch mal so einen Nachklapp bei Plasberg, so mit Gästen aus der B-Liga. Kann doch eigentlich nicht im Interesse des WDR sein.
Ja, also erstmal muss ich betonen, dass ich keine Zuständigkeit habe für die Talkshows. Aber ich habe natürlich eine Meinung dazu. Und nicht nur in den Gremien, sondern auch sonst wird natürlich intensiv darüber diskutiert, warum wir so viele haben und ob man hier auf irgendwas verzichten könnte. Das ist, glaube ich, mehr mal nochmal die Kurve zu nehmen zu dem Thema dieser Veranstaltung heute. Da kann ich nur sagen, mit Quote hat das auch nichts zu tun. Ich kann nicht erkennen, dass die vielen Talkshows so furchtbar viel an Quote bringen. Das heißt, wenn schon, muss man das auf einer anderen Ebene diskutieren und man müsste dann möglicherweise, das wäre mein diskreter Hinweis, sozusagen in Richtung föderaler Struktur der ARD recherchieren und kämen dann vielleicht ein Stück weiter. Nur wenn wir jetzt also heute über Quote diskutieren, dann kann ich nur sagen, dies ist kein Programm zur Quotenmaximierung. Im Gegenteil würde ich auch nicht sagen, aber das gehört sogar dazu. Ob ja auch, also die Verdrängung von Plasberg auf den Montag finde ich auch nicht besonders glücklich. Ob Herr Plasberg jetzt immer die B-Liga an seinem Tisch hatte, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich gehöre aber, um jetzt wirklich sehr offen zu sein, auch zu denen, die nicht jede Talkshow sehen müssen. Ich unterscheide mich von vielen, die permanent darüber diskutieren. diskutieren, als gäbe es eine Verpflichtung, vor der Kiste zu sitzen. Für mich gilt diese Verpflichtung nicht. Ich gucke mal die Talkshows an, die mich interessieren. Ich gucke mir die Gäste an, die mich interessieren. Und ich bin da kein Freund der permanenten Beobachtung. Ich glaube nicht, dass das summa summarum, wenn ich da einen guten Strich runter mache, das Bad Tassberg irgendwie schwächer aussieht, das war ja auch, was natürlich völlig klar ist, wenn wir schon über Quoten reden, der Sonntag ist naturbedingt oder andersherum tagebedingt immer quotentechnisch wesentlich besser für die dann laufende Talkshow, egal wer sie macht.
Ja, Herr Mohlheim, das spielt Ihnen sozusagen einerseits in die Hände, andererseits haben wir jetzt auch irgendwie ein Logikproblem. Es wird immer der Vorwurf gemacht, die ARD folgt der Quote, deswegen holt man ja auch andere. Jetzt haben wir von Herrn Mell, es ist gar kein Quotenmaximierungsprogramm, also es bringt quotenmäßig gar nichts. Und trotzdem hat man jetzt den Jauch und einen Sendeplatz für Dokumentationen weniger.
Ja, nun hat sich ja die ARD schon öfter mit ihrem Quotendenken vertan. Das ist ja nicht das erste Mal. Ich sage nochmal, in erster Linie muss die ARD gesellschaftlich qualitätsmäßig denken und nicht quotenmäßig. Das ist meine feste Überzeugung. Und ob nun die Talkshows mehr oder weniger haben, entscheidend ist, dass die Talkshows 5 Abende zugleistern und die nachhaltige Berichterstattung verdrängen. Aber ich will doch Gelegenheit nehmen, Frau Hieronymi, Sie haben Ihre Funktion, sagen wir mal, als Obergremie eben ein bisschen zu klein gemacht. Ich kann mich an viele Gespräche meines früheren Intendanten erinnern, der mir aus den Gremien berichtet und mir sagt, was haben Sie denn da wieder gemacht? Die Gremien haben natürlich schon nachgefragt bei bestimmten Sachen. Und es ist ja nicht nur so, dass Sie bei Projekten von 2 Millionen zustimmungspflichtig sind, sondern Sie haben ja breite Diskussionen auch im Rundfunkrat mit den Hierarchen. Ich bin ja teilweise auch vorgeladen gewesen. Wenn Sie als Frau Hieronymi oder früher Ihre Frau Juncker gesagt hätten, hören Sie mal, die Story hat doch so viel Erfolg. Wieso kriegt die plötzlich ein Resultat weggenommen? Das hätte den Intendanten, das hätte die Programmverantwortlichen auf der obersten Ebene, das hätte Herrn Deppendorf und so weiter schon sehr nachdenklich gemacht. Ich finde, ich will mal deutlich sagen, ich finde, die Aufgabe der Gremien sollte nicht sein, konkret in Programme einzugreifen. Aber wenn Programmstrukturen aus dem Fugen geraten, da meine ich, Frau Hieronymi, da machen Sie wirklich Ihre Bedeutung zu klein. Hier, da müssen Sie sagen, das geht einfach nicht. Und es geht auch nicht in der ARD, da haben Sie jetzt keine direkte Zuständigkeit, aber wenn die Gesamtkonferenz, die Sie geschrieben haben, der Vorsitzenden in der ARD deutlich sagt, auf keinen Fall 5 Talkshows, wenn da die Dokumentation ins Abseits geraten, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Intendanten nur sagen, Frau Ronimo und die anderen Vorsitzenden interessiert mich nicht.
Ja, da sind Sie direkt angesprochen.
Also, Herr Mohnheim, ich habe Beispiele genannt von besonderer Bedeutung, dass wir Programmfragen, einzelne Programmfragen ansprechen und sehr kritisch debattieren, nachfragen. Das passiert in jeder Programmausschusssitzung sehr intensiv und das passiert auch im Rundfunkrat. Also, Sie werden davon, wenn wir eine öffentliche Sitzung machen, ja auch selbst dann mal teilnehmen können, wenn Sie möchten und das erleben. Also das ist das laufende Geschäft und dass das die Intendanten und die Programmdirektoren, die ja dabei sitzen im Rundfunkrat und im Programmausschuss, dass die das auch ernst nehmen und dem auch nachgehen, das ist unsere Erwartung an ihre Aufgabe und das geschieht auch in aller Regel so, nur Sie haben natürlich eine andere Durchgriffsmöglichkeit, weil Sie eine Entscheidungskompetenz haben. Aber die Beratungskompetenz, die habe ich ja vorhin auch genannt, die nutzen wir intensiv.
Jetzt möchte ich nochmal Herrn Rossen-Stadtfeld fragen. Sie haben heute Morgen gesprochen von einer unproduktiven Verschmelzung von Information und Unterhaltung in den ARD-Talkshows. Wie könnte denn das aussehen, dieses Verhältnis etwas produktiver zu gestalten? unfaire Frage, weil ich da in meiner professionellen Rolle hier als Jurist nicht gefragt bin. Da verstehe ich natürlich nichts von in dieser Rolle. Aber ich kann versuchen, aus dieser juristischen, normativen Perspektive Vermutungen anzustellen, so ein bisschen gesättigt eben auch mit der Kenntnis des durchschnittlich gebildeten Fernsehzuschauers. Ich könnte mir sehr wohl vorstellen, dass die Talkshow eine eminent wichtige Funktion hat, und zwar in beiden Segmenten, sowohl im Bereich der Information wie auch im Bereich der Unterhaltung. Es kann höchst unterhalten sein, einen als Anwalt tätigen Schriftsteller einzuvernehmen, der dann vieles Wissenswerte über das Justizsystem mitteilt in einer Talkshow, zugleich aber eben auch aus seiner schriftstellerischen Tätigkeit nicht nur berichtet, sondern sozusagen Beispiele bringt und das in einer, wie soll ich sagen, ganz körperlichen Art der Inszenierung, die großes Vergnügen bereitet. Das wäre also eine Überschneidung. Ich habe so etwas gesehen. Das wäre also eine Überschneidung dieser beiden Funktionen in einer Talkshow. Ja? Das Gleiche ließe sich auch in anderen Formaten machen. Was ich aus verfassungsrechtlicher Sicht für höchst problematisch erachte, und das war heute Morgen mein Akzent, ist die Übersteigerung dieses einen Formats, dieses Besetzen einer ja nun auch wirklich prominenten zeitlichen Schiene. Ja? Und da, Frau Hieronymi, also da finde ich, das finde ich schon hoffnungsvoll, nicht so sehr, was Sie gesagt haben, inhaltlich, ob es nun auch wirklich erfolgreich sein wird, sondern der Ton, der Gestus, in dem Sie es vorgetragen haben. Das hat mir doch so den Eindruck vermittelt, da meint es jemand ernst. Also das vor diesem Hintergrund fände ich schön, wenn Sie dann eben tatsächlich auch Erfolg hätten damit.
Ein weiteres Thema sind die Sportrechte. Das ist auch mehrfach schon angeklungen heute. Ich würde gerne mal Herrn Weiß fragen. Mit der Einordnung des Sportes, der Sportberichterstattung, ist das ja auch so eine Sache in der Medienforschung. Zum Beispiel ist bekannt, wenn das ZDF seinen Informationsanteil beziffert, dann ist da immer der Sport unter Informationen mit drin. So kommt man auf sehr hohe Werte. Wie ist da eigentlich der Stand der wissenschaftlichen Diskussion?
Naja, die Forschung, die wir machen, ist nicht im reinen wissenschaftlichen Raum und nicht im Elfenbeinturm. Das heißt, die drei großen Studien, die Medienleistungen beobachten, ist AGF, das ist praktisch im Dienste der konkurrierenden Veranstalter, ist ARD und ZDF, das heißt im Dienste von ARD und ZDF, und das, was ich mache, ist im Dienste der Medienanstalten im Sinn von Aufsicht über den privaten Rundfunk. Und es ist einfach so, dass dann auf der Systemebene Forschung oft missbraucht wird im Sinn von Produktion von Leistungsziffern. Solange ich das mache, werde ich es weiter so machen, wie ich es mache, und so habe ich es auch konzipiert, dass wir uns diesen Pauschalquoten entziehen. Wir produzieren keinen Informationswert für das Programm X, sondern wir versuchen das abzustatten, das habe ich Ihnen vorgeführt, mit diesem grünen Übergangsbereich, und in diesem Topf, wenn Sie so wollen, da sind ganz unterschiedliche Dinge drin. Da haben Sie den Sport drin als etwas, was natürlich will ich wissen, wie mein Verein gespielt hat. Das ist mein Informationsbedürfnis. Aber ich will auch schauen, wie Messi Tore schießt. Das ist mein Unterhaltungsbedürfnis. Also ist es ein Angebot, was genau auf dieser Scheibe ist. Und die Boulevardmagazine, die privaten und die öffentlich-rechtlichen haben, das ist eben die Bildzeitung im Fernsehen. Das ist Unterhaltungsinformation. Und ich weigere mich dazu sagen, das ist nur Unterhaltung oder das ist nur Information. Ich will im Anschluss, damit ich den nicht ganz verliere, nochmal sagen, ich finde wie hier die Debatte läuft, zwischen anspruchsvoller Dokumentation und anspruchsvollen Formaten für politische Informationen versus Talkshows in einer gewissen Weise unglücklich. Es ist so, dass eigentlich im Primetime-Programm doch die Auseinandersetzung läuft zwischen informierenden Angeboten, jetzt tatsächlich im Sinn von hart informierenden Angeboten, erstmal gegen Unterhaltungsangebote. Das heißt, man weiß auch, dass die öffentlich-rechtlichen Programme in der Primetime ihren Unterhaltungsanteil erhöhen. Und das ist sozusagen die erste Auseinandersetzung. Wie viel, ich sage jetzt echte Unterhaltung, und wie viel Informationen packe ich in die attraktiven Seiten? Und ein zweites Problem ist, wie viel Mut haben öffentlich-rechtlichen Programme, Formate den Zuschauern vorzusetzen, ich sage jetzt mal, die auch ein bisschen wehtun. Also die mitdenken erfordern, die Analysen machen, und das ist schwierig. wenn Sie feiner in unsere Qualitätsanalyse reingehen, wenn Sie zum Beispiel die Magazine sich anschauen, dann wird oft auch bei den öffentlich-rechtlichen Programmen, ich sage jetzt mal Hintergrundberichterstattung vom Wechsel mit Betroffenheitsberichterstattung, wenn Sie einen rechtsradikalen Täter haben, dann ist Hintergrund, dass Sie betroffene Eltern zeigen, die nicht wissen, was da passiert ist. Das ist keine Analyse. Analyse braucht Substanz, braucht mehr. Und von daher geht es eigentlich um zwei Themen. Die ist die Relation zwischen unterhaltenden Angeboten und informierenden Angeboten und welche Form wählt man, was Information angeht. Da gibt es auch gute Beispiele. Nehmen wir ein Beispiel Wissenschaftssendungen. Vergleichen Sie doch mal die Wissenschaftssendungen in den öffentlich-rechtlichen Programmen mit Galileo, gut gehenden Programm, dann sehen Sie den Unterschied. Aber das meine ich, man muss wirklich an einer bestimmten Stelle viel mehr ins Detail hineinschauen, als sich irgendwelche Informationsquoten oder Unterhaltungsquoten in den Boden zu machen.
Ich würde doch nochmal beim Thema Sport bleiben, Frau Lippen-Wegen. Sie haben ja gesagt, Fußball darf durchaus prominent vorkommen, soll aber nicht dominant werden. Jetzt steht Ihnen als WDR-Rundfunkrat und als GVK möglicherweise ja die nächste schwierige Entscheidung ins Haus. Die Bundesliga-Rechte sind neu ausgeschrieben. Die Deutsche Fußballliga möchte gerne sehr viel mehr Geld haben. Und die ARD möchte gerne die Sportschau behalten. Da liegt es doch nahe, dass Herr Ebbes einfach nochmal 20, 30 Millionen auf die derzeit gezahlten 100 Millionen pro Jahr drauflegt. Machen Sie da mit?
Herr Harris weiß, dass die Gremien nicht alles mitmachen. Und daran wird er sich in seinen Verhandlungen mit den Verbänden, Sportverbänden, Fußballverbänden, orientieren. Dass er weiß, dass von uns, wir sind in einem intensiven Dialog, wir wissen um die Bedeutung der Bundesliga und der Sportschau, aber das hat Grenzen. Und ich hoffe sehr, dass Herr Harris und die Sportler im Rahmen dieser Grenzen erfolgreich sein wird. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Von sämtlichen ARD-Verantwortlichen wird es ja doch immer sehr stark betont, wie hoch die Integrationskraft der Sportschau sei, wie fatal das wäre, wenn man jetzt diese Sendung nicht mehr anbieten könnte.
Also ich möchte die Sportschau gar nicht klein reden. Ich finde, sie ist auch sehr wichtig. Aber es kann auch sein, und das muss man sowohl ins strategische als auch ins programmliche Kalkül ziehen, dass wir irgendwann die Sportschaurechte nicht mehr haben, die Fußballrechte in diesem Umfang zu diesem Zeitpunkt nicht mehr haben. Und dann brauchen wir auch eine gute Sportberichterstattung in der ARD und im WDR. Also mit der Bundesliga fällt das im Zweifelsfalle deutlich leichter. Und deshalb wollen wir ja auch die Rechte haben, aber nicht um jeden Preis. Und dafür muss man auch dann sich programmliche Alternativen, da darf es keine Denkverbote geben.
Herr das wird ja sicherlich im WDR auch gerade intensiv diskutiert.
Ja, und just genau wie Frau Römin das gesagt hat. Also natürlich wollen wir gerne die Bundesliga auf unserer Seite haben. Nach Möglichkeit ohne weitere Einschränkungen. Und wenn es irgendwann nicht, wenn der Preis so hoch wäre, sollte es nicht mehr bezahlen können. Dann können wir nicht mehr bezahlen. Und dann wird es weiterhin eine Sportschau geben, die allerdings vielleicht ist nicht ganz so leicht haben.
Kann ich das bitte
schon?
Wenn wir mal in die Feinanalyse reingehen würden, wir würden uns die Sportschau anschauen, dann würde man sagen, das ist die am perfekteste kommerzialisierte Sendung, die ich im deutschen Fernsehen kenne. Also von daher ist dass man den Sport und Prestigesport in seinem Programm haben will, kann ich vollkommen verstehen. Aber wenn Sie einfach die Sportschau von Ihren Anfängern überrannt und dann wieder die Sportschau anschauen, dann frage ich mich, was ist ein besonderes Qualitätszeugnis für öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, wenn es in der Weise präsentiert wird, wie er präsentiert wird. Das ist nicht unterscheidbar von irgendeinem Angebot auf einem der anderen führenden Sender.
Frau Veronini, Herr Eulmann hat ja heute Morgen auch über die Struktur der Gremienaufsicht gesprochen, im Zusammenhang mit unserem Thema. Vor einigen Jahren hat er ja mal eine Initiative gestartet, wenn man das so nennen kann, für einen, sagen wir mal, zusätzlichen ARD-Rat, um Kontrolldefizite auszugleichen, die er sieht. Er hat auch heute Morgen Beispiele angeführt. dass zum Beispiel die DGETO ihr Geld für 3 Jahre schon ausgegeben hat und dass das auch noch niemandem aufgefallen ist in der ARD. Man könnte noch ergänzen den Betrugsskandal beim Kinderkanal, der ja auch kein eigenes Prüfgremium hat, der so eher indirekt vom MDR mitkontrolliert wird. Was ist mit diesen sozusagen blinden Flecken in diesem Riesenreich ARD?
Also es ist ja nicht ganz, dass sie blind sind, sondern da sind ja die Intendanten der ARD in den Aufsichtsgremien. Und es geht hier nur darum, ob zusätzlich auch Gremienvertreter aufgrund ihrer Verantwortung, ihrer Aufsichtsverantwortung in diese Gremien hineingehören. Und da muss ich Ihnen sagen, möchte ich Ihnen sagen, zum einen die Frage des ARD-Rates. Das hat Herr Ollmann vor einigen Jahren vorgeschlagen. Und wenn ich mir aber ansehe, wie sich die Gremienvorsitzendenkonferenz, das ist ein sperriges Wort, entwickelt hat, dann ist das in weiten Teilen das, was ich mir unter einem ARD-Rat vorstellen würde. Noch nicht vollständig, aber das, was an Intensität der Koordinierung und Einfluss auf die Entscheidung und Abstimmung der Rundfunkräte untereinander erfolgt ist in den letzten Jahren, was es vorher so nicht gab, das geht in diese Richtung. Erstens, zweitens, wir sind aber da nicht am Ende unserer Aufgabenstellung, wie wir finden. Und deshalb sprechen wir darüber, wie wir einmal bei den Sportrechten die Aufgaben der Gremien ARD-weit intensiviert werden kann. Und zum Zweiten bei der DGETO. Bei den Sportrechten haben wir ein neues Verfahren mit den Intendanten ausgehandelt, das eine frühzeitige Information der Gremienaufsicht, da wo Gremienzustimmung erforderlich ist, dass das gewährleistet ist. Zurzeit arbeiten wir an einem vergleichbaren Verfahren für die DGETO. Das kann auch sein, dass es um Mitglieder der Gremien in den Aufsichtsräten geht, aber da muss man einfach sehen, dass das in den einzelnen Bundesländern und den entsprechenden Landesgesetzen unterschiedlich geregelt ist. Wir haben dies geregelt mit Gremienbeteiligung in Aufsichtsräten im WDR-Gesetz, aber zum Beispiel im NDR-Gesetz ist es ausdrücklich verboten. Also es ist da auch, deshalb sind wir auch im Gespräch mit den Staatsanwaltschaften zu sehen, wie kann man da die Aufsicht durch die Gremien verbessern.
Herr Monheim, wenn man Frau Hieronymi hört, gab es doch eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung in den letzten Jahren, was so das Selbstbewusstsein der Räte angeht. Aber Ihnen reicht das, glaube ich, doch noch nicht so ganz aus.
Ja, also das war so ein bisschen differenzieren. Solange ich Programmmitarbeiter war, habe ich nie Gremien aufgesucht, weil Gremien natürlich ein Kontrollorgan sind. Wenn die zu viel eingreifen im Programm, ist das ja nicht gut, und habe die Loyalität streng eingehalten zu meinem direkten Programmvorgesetzten oder zum Intendanten. Und das finde ich auch nach wie vor richtig so. Wenn ich aber jetzt sozusagen die ganze Entwicklung sehe und ja sozusagen mit meinen vielen Vorstößen keinen Erfolg hatte innerhalb des Programms, dann habe ich mir jetzt für diesen Vortrag überlegt, da sind ja noch viele Gremien da, jetzt musst du die doch mal ans Portepee packen, dass die mal ihre Aufgabe, ich meine, sie vertreten ja die gesellschaftlich relevanten Gruppen, ist ja gar keine Frage. Und dieser Rundfunk gehört dem Gebührenzahler, das ist auch keine Frage. Es ist ein Rundfunk dieser Gesellschaft und nicht von irgendwelchen Leuten, die Quoten machen müssen. So, das Selbstbewusstsein, ich kann es jetzt nicht beobachten, ob das so gewachsen ist. Frau Hieronymi macht mir auch den Eindruck, dass sie das, was sie hier sagt, auch ernst meint oder einhalten will. Ich wäre froh, wenn die Gremien deutlicher den Druck, unter dem sich offenbar auch angesehene Programmmacher, sobald die in eine Funktion kommen im öffentlich-rechtlichen, sind Programmgruppenleiter oder weiß Gott was, haben die alle Grundsätze vom Programmmachen vergessen. Nicht alle, aber viele von ihnen. Und fangen an, nur noch unter so einem Erfolgsdruck zu handeln, der nicht der Sache angemessen ist. Und das meine ich, da wo es um Strukturen geht, da sind sie gefragt. Und unabhängig von Parteizugehörigkeiten, von anderen lobbyistischen Überlegungen, wo es um Programmstrukturen geht, da sind die Gremien gefragt, da müssen sie irgendwann versuchen, die schiefe Ebene wenigstens etwas wieder anzuheben, damit der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht endgültig ins Rutschen gerät.
Wollen Sie eine Frage stellen?
Die Frage ist ja letztendlich für uns an der Stiftung Schatzschule Wenigen. Die Frage ist ja, welche Instrumente haben wir als Gremium, um sowas umzusetzen? Wir können natürlich nachfragen, das tun wir an verschiedenen Stellen, aber auch umsetzen muss am Ende das Haus, muss die Intendantin, der Intendant, der die Programmverantwortung und die Personalverantwortung hat. Also insofern sind die Möglichkeiten der Gremien begrenzt. Und wir haben gerade gehört, dass es auch noch sehr unterschiedlich ist in den verschiedenen ARD-Anstalten. Insofern vielleicht noch eine Frage an den Verfassungsrechtler, wie das beurteilt wird, dass innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten es Gremien erster und zweiter Klasse gibt. Nämlich die, die mehr Zuständigkeiten haben und die, die weniger Zuständigkeiten haben.
Interessante Frage. Der Anlasspunkt ist, von Herrn Monheim eben schon genannt worden, dies ist ein Rundfunk jetzt nicht nur der Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler, sondern des Volks aller, ja, uns aller, denen gehört dieser Rundfunk. Er gehört auch nicht den Journalisten, er gehört schon gar nicht gehört denen, die als Hierarchen oder als Programmverantwortliche heute genannt worden sind. Aber er gehört den Bürgerinnen und Bürgern, den Persönlichkeiten, die zu solchen werden sollen, der Gemeinschaft, die wir dann Demokratie nennen können, wenn es erfolgreich passiert. Und die sollen, das ist Teil des Konstruktionsgeheimnisses dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nun aber auch in der Lage sein, sozusagen das Agieren dieses Instruments der Selbststeuerung zum Persönlichkeitswerden, zur Demokratie hin zu kontrollieren. Wie das nun im Einzelnen zu geschehen hat, da steht wieder mal nicht in der Verfassung. Dafür kann man natürlich jetzt im Gesamtzusammenhang der Rechtlichkeit, der Normativität, die da zu berücksichtigen ist, noch einzelne sozusagen Richtungen ausmachen. Ja? Ich würde also sagen, dass die Ebene eines zusätzlichen ARD-Rates, das war eben im Gespräch, vielleicht nicht unbedingt das Erste wäre, was mir da einfiele. Ich habe eher den Eindruck, dass die Kontrolle- und Aufsichtsstrukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und da nehme ich jetzt ZDF und ARD und die einzelnen Anstalten zusammen, dass die eher überkompliziert sind als zu wenig ausgebaut. Ja? Vielleicht sind sie in Teilen zu wenig ausgebaut, in bestimmten Hinsichten, in kompetenziellen Hinsichten auch. Aber im Ganzen und Großen ist es doch ein eher schwer zu überblickender Verhau, der es dann eben auch möglich macht, dass so gewisse Reservatpositionen, Machtpositionen auch sich da ausbilden können. Also da wäre ich eher skeptisch. Was nun Ihre konkrete Frage anging, also eine Art Ungleichgewicht in den Mitwirkungs- und Einwirkungsmöglichkeiten innerhalb des ARD-Verbundes, sicher ist das ein Problem und kann auch irgendwann eine kritische Schwelle erreichen. Es ist aber nicht so, dass nun also da auf so eine gewisse, gewissermaßen arithmetische Gleichheit gesetzt werden könnte. Das geht auch überhaupt nicht. Ja. Ich meine fast, müsste ich überprüfen selber. Also ich kann mir jetzt kein endgültiges belastbares Urteil erlauben, aber mein Eindruck ist, dass das jetzt noch nicht irgendwelche systemsprengenden, rechtlich nicht mehr zu vertretenden Auswüchse angenommen hat. Ja. Ich sehe das Problem, das besteht zweifelsohne, aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon verfassungsrechtlich belangt ist. Herr Neuberger.
Man kann sich ja daraus vorstellen, dass auch der Einfluss der Rundfunkräte zunimmt, wenn auch die Bürgerinnen und Bürger, Sie haben es gerade angesprochen, noch stärker beteiligt werden. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass nun künftig 3 Rundfunkansitzungen pro Jahr öffentlich sein sollen. Fragt sich, warum nicht alle, und man einfach mehr Transparenz darüber liefert, was dort diskutiert wird. Dann auch der öffentliche Druck natürlich dann auch größer werden kann, wenn bekannt ist, wie da diskutiert wird, welche Positionen dort eingenommen werden und auch wirklich die Gebührenzahler auch selbst rauskommen können. Und dann gibt es jenseits der Sitzungen vor Ort auch Möglichkeiten im Internet beispielsweise, wie man die Bürgerinnen und Bürger stark einbeziehen könnte in solche Diskussionen, dass man einfach vorher schon mal die Themen mitteilt, dort diskutieren, dass sie auch besser informiert sind darüber, was Bürgerinnen und Bürger denken über die Themen, die sie dann dort diskutieren wollen und damit gleichzeitig aber auch der öffentliche Druck wachsen kann.
Ich möchte eine Skepsis äußern, das erinnert mich natürlich an die Brechtsche Radiotheorie. Da Brecht meinte ja auch, in dem Moment, in dem man parlamentarische Behandlungen öffentlich macht, werden sie demokratischer. Was passiert ist, dass die Reden in den öffentlich übertragenen Sendungen sozusagen so Doppelreden sind, die eher adressiert sind an diejenigen, die sie außen wahrnehmen, als dass da wirklich Politik gemacht wird. Also zum Teil ist es ja tatsächlich, dass Politik auch geschlossene Räume und Türen braucht. vielen Dank, Frau Hieronymi. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, wir haben zwei Kriterien im Rundfunkrat, die individuelle Relevanz und die gesellschaftliche Relevanz. Dann ist das Thema der heutigen Tagung nicht auflösbar, das heißt nämlich dann Qualität und Quote. Also individuelle Relevanz heißt viele Zuhörer, viele Zuschauer, und gesellschaftliche Relevanz heißt möglichst optimale Entsprechung der normativen Vorstellungen gegenüber den Angeboten. Dann sitzen Sie doch sofort zwischen den Stühlen. Ich weiß nicht, wie Sie das dann machen.
Ich wollte zunächst das Thema der öffentlichen Sitzungen auch nochmal aufgreifen und davor warnen, die Illusion zu haben, das sei ja ein Allheilmittel. Also da bin ich ganz bei Ihnen und möchte auch darauf hinweisen, zum Beispiel der Bayerische Rundfunk, der tagt immer öffentlich, ja? Ohne dass man da einen signifikanten Unterschied feststellen könnte in der Diskussion. Aber also das heißt, die Öffentlichkeit der Sitzung alleine ist es nicht. Ich finde, das ist eine Chance, aber das ist nicht ein Allheilmittel, sondern es muss ergänzt werden mit einem Diskurs auch und mit der Öffentlichkeit. Das heißt, meine Vorstellung ist, dass man zum Beispiel vor der Sitzung und möglichst nach der Sitzung eine Gesprächsrunde anbietet, dass man das Internet nutzt, stimme ich Ihnen völlig zu, aber darum bemühen wir uns ja heute auch schon. Ja, wir haben alle unsere Beschlüsse im Internet. Wir haben die Daten, wann wir tagen im Internet. Wir haben jeweils Aus- und Rückblick der Sitzung im Internet und so weiter. Aber da gibt es relativ wenig Resonanz darauf. Die Fülle der Eingaben, die wir bekommen, ist eigentlich so gar nicht auf den Rundfunkrat selber abgestimmt. Die Rundfunkräte, die Gremien sind, glaube ich, als echte Partizipationsmöglichkeit auch in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Und insofern würde ich mal als erstes Ziel oder als Hoffnung, dass durch öffentliche Sitzung auch das Wirken der Rundfunkräte einfach bekannter wird und sich dann auch andere Formen des Diskurses dann auch entwickeln können, leichter entwickeln können. Das ist mehr meine Hoffnung und eine Erwartung an die Öffentlichkeit von Sitzungen, nicht, dass dadurch auf einmal die Probleme gelöst werden. So, und Entschuldigung, mit der individuellen und der gesellschaftlichen Relevanz, ich glaube, dass da nicht ein Missverständnis vor. Da geht es darum, dass die Bedeutung für die Gesellschaft, aber auch für Einzelne, nicht also im Sinne einer bestimmten Quote, sondern der Themenrelevanz für den Einzelnen.
So, es gibt bereits vier Wortmeldungen aus dem Publikum. Vorher sind aber noch Herr Nell, Herr Rossen-Stachel und Herr Neuberger da.
Ich möchte es hier wirklich nicht an dem gebotenen Respekt vor den Gremien fehlen lassen. Ich würde nur davor warnen, sozusagen von den Gremien mehr zu erwarten, als sie können. Die Gremien sind oft Vertreter von bestimmten Interessengruppen. Und damit ergibt sich oft das Handeln der Gremien. Die Gremien sind nicht dazu da, oder auch nach eigenem Selbstverständnis und sozusagen auch nach historischem Betrachten, ist es nicht ihre Aufgabe, den Rundfunk möglichst toll und so zu machen. Die vertreten ihre Gruppen und das muss man wissen. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das in keiner Weise schlimm. Ach, bitte? Moment, ich rede nicht von den Auswahlkriterien, sondern ich rede davon, wie sie sich im Laufe der Geschichte oft präsentiert haben. Und Herr Gräth, ich bin auch lang genug dabei, ich habe meine Kontakte zu vielen Gremienmitgliedern gehabt. Also Sie sind Vertreter, Sie sollen dort, Sie vertreten die gesellschaftlich relevante Gruppen. Und Sie verhalten sich auch oft genug.
Also es ist sozialwissenschaftlich, aber auch, glaube ich, rechts tatsächlich hinlänglich erwiesen, dass sie diese von mir heute Morgen angesprochenen Informalisierungsprozesse in der Politikproduktion, in der institutionalisierten, organisierten Politikproduktion, aber auch in der in der freien Politikproduktion, dass sie die nicht unterbinden können, dass sie die nicht abschaffen und aufbrechen können, dadurch, dass sie einfach Öffentlichkeit imputieren. Also sozusagen brutal reingehen und den Scheinwerfer voll draufrichten. Das funktioniert so nicht, weil dann die und eben oft die entscheidenden Entscheidungsprozesse nun wiederum ausweichen und diese Möglichkeiten gibt es immer. Ja. Es kommt also auf so eine Art intelligentes Arrangement von Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit an. Und von daher habe ich den Eindruck, dass man vielleicht nicht so sehr ein krasses Entweder-Oder öffentliche Ratssitzungen, nicht-öffentliche Ratssitzungen, sondern ins Auge fassen sollte, sondern eher Tendenzen oder Grundsätze. Also bei aller Sympathie oder bei allem Verständnis für das Erweis, was Sie gesagt haben, diese Warnung anknüpfend an Brecht, würde ich doch sagen, dass wir im Moment in dieser rundfunkpolitischen Entscheidungslage tendenziell im Grundsatz ein eher zu wenig Transparenz haben. Also gucken sollten, ob wir intelligente Möglichkeiten, die weiß ich jetzt auch nicht, aber da wird es bestimmt was geben, das kann anfangen bei einer deutlichen Erhöhung der Öffentlichkeit von Sitzungen, vielleicht nicht allen, aber eben noch mehr als jetzt, und mag da aber noch nicht enden. Also dass wir da in diesem Bereich eher auf mehr Transparenz setzen und dann mag es andere Bereiche geben. Ich weiß nicht, ob die Finanzmarktregulation nun gerade dazugehört, aber das wird ja behauptet. Ja? In denen dann eher ein etwas weniger an Transparenz sinnvoll ist. Ja? Ich selbst, Herr Neuberger, damit Sie dann also aber auch beruhigt sind, bin aber immer der Meinung, im Zweifel immer Transparenz, im Zweifel immer Öffentlichkeit. Ja? Da haben wir in Deutschland eher tendenziell grundsätzlich zu wenig.
Ja, die Diskussion läuft gerade so, als ob man da ganz am Anfang stünde. Das hätte man noch in keinem Bereich irgendwelche Erfahrungen gesammelt mit Beteiligung im Bereich Ethik, Democracy. Auch hier in Deutschland hat man eine Menge Erfahrungen gesammelt, wie man Arrangements entwickeln kann, wo man dann Bürger beteiligen kann, inwieweit man Dinge offenlegt und wie weit man sich dann auch wieder zurückzieht. Also ich verweise nur beispielsweise auf die Enquete-Kommission zum Internet mit dem 18. Sachverständigen, wo dann auch im Internet jeder mitdiskutieren kann, alle Beschlüsse kennt, alle Vorlagen kennt, sagen kann, was er dazu meint. Es gibt da sehr schöne Tools dafür, wie sowas auch funktionieren kann, wie sowas auch sehr produktiv dann auch in die Beratungen vor Ort wieder eingehen kann. Ich denke, wenn man sich sowas mal ansieht, da könnte man sehr, sehr viel lernen. Man muss, wie gesagt, nicht bei Null anfangen.
So, jetzt geben wir die Diskussion ins Publikum. Der Herr hinten links, beziehungsweise von Ihnen aus rechts, hat sich zuerst gemacht.
Mein Name ist Wolfgang Lieb, ich bin Mitherausgeber des Blogs Die Nachdenkseiten. Frau Hieronymi, ich finde es sehr löblich, Rundfunkratssitzungen öffentlich zu machen. Ich fürchte nur, dass der Effekt nicht viel größer sein dürfte als die öffentlichen Ratssitzungen oder die öffentlichen Parlamentssitzungen. Da geht nämlich kaum jemand hin, es sei denn, es kommen Schulklassen, die dahin geführt werden. Es gäbe aber, und das vielleicht ein kleiner Tipp, im Augenblick eine Situation, die man nutzen könnte. Es ist ja bekannt, dass ziviles Engagement sich immer an bestimmten Punkten festmacht. Wir haben gerade einen bestimmten Punkt, nämlich Occupy WDR. Wie ich gerade nachgeguckt habe, gibt es inzwischen 13.162 Unterschriften, die sich gegen die Programmreform des WDR 3 wenden. Wie mag man dazu stehen, wie man will? Man muss das nicht für richtig halten, was da alles drinsteht. Aber es hat sich da eine Virulenz gezeigt. Und es hat sich gezeigt, dass sich Leute engagieren würden. Vielleicht bestünde ja in diesem Punkt eine Möglichkeit von Seiten des Rundfunkrats, nicht nur über das Internet. Internet ist in dem Punkt auch etwas zu komplex und zu kompliziert und zu lang andauernd. Aber vielleicht mal eine Delegation dieser Leute, die da unterschrieben haben, vor der nächsten Rundfunkratssitzung, wo ja das Thema behandelt werden soll, einzuladen und darüber mit diesen Leuten eine Debatte zu führen. Das könnte nämlich die Verbindungsfunktion des Rundfunkrats zu einer Öffentlichkeit fruchtbar machen und man könnte auch erkennen, dass es eben der, wo unser Rundfunk ist, der, um den es dabei geht. Und ich finde, so ein Anlass und Anstoß sollte man nutzen, um in ein Gespräch zu kommen. Und vielleicht kann das ja schulenbildend sein.
Guten Tag.
Ich wollte ganz schnell nur antworten, geht schnell. Herr Lieb, genau das habe ich im Blick.
Jetzt die Daumen.
Kasper Jakob vom Markt- und Medienforschungsinstitut Result hier in Köln.
Ich möchte eine Frage stellen an Frau Hieronymi, nicht aus Sicht der Markt- und Medienforschung, sondern als Vertreterin, als seltene Vertreterin in dieser Runde der werberelevanten Zielgruppe. Mich würde interessieren, wie viele junge Menschen im Rundfunkrat überhaupt sitzen. Sie hatten das vorhin so schön gesagt, auch wenn Sie es vielleicht nicht so gemeint haben, die Jugend stellt ein Problem dar für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie viele junge Leute sind dort vertreten, jung im Sinne von unter 49 Jahren? Danke.
Und schnell darauf antworten, wir haben unter 49 Jahren, glaube ich, knapp 10, 8 oder 9. Und das richtet sich aber danach, wen die gesellschaftlichen Gruppen vorschlagen. Ja, für ihren gesellschaftlichen Rundfunk.
Als nächstes ist Frau Borg-Rosenthal hier vorne dran mit ihrer Frage. Wollen Sie das Mikro machen, Frau?
Ja, ich wollte jetzt zu dem Thema. Zu dem Thema Öffentlichkeit sagen, dass ich das eigentlich noch viel grundsätzlicher sehe. Ich erlebe bei meinen Studierenden oder auch wenn ich mal in irgendeinem Rotary-Club oder was weiß ich, einen Vortrag halte über öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so, erlebe ich allgemein eine ganz große Unkenntnis. Auch ansonsten relativ gebildete Leute, die ein bisschen sich in unserer Gesellschaft auskennen, wissen nichts über die Grundfesten des dualen Systems. Ich glaube, man müsste vielmehr die Öffentlichkeit ganz generell versuchen zu informieren oder Aktionsveranstaltungen oder so etwas machen, damit diese Frage der Legitimierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ja hier in ganz unterschiedlichen Facetten immer wieder aufgetaucht ist in den verschiedenen Beiträgen, damit die uns nicht in Zukunft irgendwann mal um die Ohren fliegt. Herr Rosen-Stadtfeld hat uns zwar nochmal sehr deutlich gemacht, wie stark unsere Verfassung eigentlich hier den Aufruf an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat zur Entwicklung, zur Bildung, Meinungsbildung und zur Diskussion in der Demokratie beizutragen. Aber ich erlebe andererseits auch selbst junge Spitzenjuristen, die nicht öffentlich-rechtlich in irgendeiner Form sozialisiert sind, sehen schon oder stellen die Frage, warum man eigentlich in heutigen Zeiten noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, wenn man doch schon so viele andere Anbieter hat. Herr Weiß hat uns sehr deutlich gezeigt, dass der private oder der kommerzielle Sektor gar nicht erst richtig die Anstrengung unternommen hat, wirklich politisch zu informieren im Fernsehen. Und was ich heute vermisse, ist, dass im Internet gar nicht so richtig betrachtet wird, was denn große Player wie Google oder so, was die für Anstrengungen unternehmen. Wie viele gehen statt auf irgendeinen speziellen Sender oder auf eine spezielle Zeitung einfach über Google News und gucken, ja, was steht denn da bitte drin? Und wie viele junge Leute wissen nicht mal, dass 1Live ein WDR-Programm ist? Das habe ich auch schon gehört, nach dem Motto, ist ja wunderbar, die haben also undercover sozusagen ein Jugendprogramm aufgemacht. Oder was ich vermisse, ist eine Jugendseite in dem Telemedienangebot, die Begriffe Dossier oder so etwas, Panorama, die da stehen, da können junge Leute nichts mit anfangen. Und wenn die erstmal runterscrollen müssen, wie das bis vor kurzem noch so war, bis man überhaupt weiterkommt, dann gehen die gleich schon wieder runter. Also ich denke, wir müssen viel grundsätzlicher überlegen, wie kann man eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk über diese Digitalisierungsschwelle bringen. Und Herr Neuberger hat uns ja eben auch eine Menge Dinge aufgezählt, was man eigentlich tun könnte. Orientierung und Moderation und wirklich Sachinformation und investigativen Journalismus und so etwas im Internet, denn die Desorientierung, die sehen wir ja auch alle. Wie viel wird da gegoogelt oder wie haben Sie eben auch gezeigt, für wie gut eigentlich Wikipedia gehalten wird? Und seien wir selbst ehrlich, wenn wir gerade mal wissen wollen, was für ein Gift in den Tomaten ist, die wir essen oder sowas, dann gucken wir vielleicht auch schnell bei Google nach. Also die neue Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Netz, und die auch mit einem Monitoring, was wie auch immer, über irgendein Gremium oder wie auch immer, sozusagen immer noch mal wieder zurückzieht von dem Quotendenken hin zu dem Verfassungsauftrag, hin zu den Qualitäten und den eigentlichen Auftrag. Das, denke ich, ist das Problem.
Ich würde das gerne mal aufnehmen an Herrn Neuberger geben, weil ich die Frage ihm ohnehin noch stellen wollte. Also wenn wir jetzt nochmal auf dieses Akzeptanzproblem blicken, was ja offensichtlich da ist, ist es dann nicht sehr gefährlich, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinen Möglichkeiten im Internet immer weiter beschnitten wird, weil es ständig Beschwerden der Verlegerseite gibt, dass angeblich da zu viel gemacht wird?
Das ist eine Gefahr, ja, natürlich. Das ist einfach, da braucht man sich nur die Zahlen ansehen, der Mediennutzung. Generationenabriss, der Begriff fiel ja auch schon, ist ganz klar, der Trend geht eindeutig dorthin. Abgesehen davon, diese Versuche künstlich zu unterscheiden, was alte und was neue Medien sind, also diese Akrobatik, die hier stattfindet im Rundfunkstaatsvertrag, wie man hier irgendwie Rundfunk abgrenzen mit Presseähnlichkeit, antiquierte Begriffe, mit denen nichts mehr anzufangen ist. Und die Unterscheidung trifft, wird auch immer weniger getroffen von Seiten des Publikums. Und das sind, glaube ich, Steine, die da dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Weg gelegt werden. Und das ist ganz klar, dass die Entwicklung dorthin gehen muss. Klar wird man versuchen, dass es in der Marktwirtschaft so oder dass die Verleger versuchen, das aufzuhalten. Aber das wird in jedem Fall die Entwicklung sein. Vielleicht noch ganz kurz zu den Chancen im Internet, diesen Auftrag öffentlich-rechtlichen zu erfüllen. Wir wissen eben, dass Wissenschaft und Bildung ganz, ganz wichtige Bestandteile des Internets sind, dass sie stark nachgesucht werden, gerade von jungen Leuten. Schauen Sie sich mal an, wie Wissenschaftsblogs beispielsweise, wie stark die denn genutzt werden. Auch die Wissenschaftswebsites der entsprechenden Redaktion bei den Öffentlich-Rechtlichen schwärmen davon, von diesem Medium, von den Podcasts, von den Abrufzahlen, die sie da erzielen können. Also es ist keineswegs so, dass man da irgendwie einen Niveauverlust hinnehmen müsste, wenn man im Internet erfolgreich sein will. Und das erklärt wahrscheinlich noch ein Stück weit den Erfolg der Wikipedia.
So, wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten Zeit. Es gibt 6 Wortmeldungen aus dem Publikum. Ich glaube, wir schaffen es nur, wenn wir uns da sehr stark disziplinieren. Hier auf der rechten Seite hat sich eine Dame gemeldet.
Ja, danke schön. Ulrike Müller, ich bin Hörfunkjournalistin. Ich möchte nochmal, ich habe eigentlich nur 2 Statements, mich beziehen auf das Thema des heutigen Tages. Da heißt es, was soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk für die Gesellschaft leisten? Dass man mal auf den Rundfunk guckt, das habe ich heute vermisst. Wir haben viel über Fernsehen gesprochen, über Hörfunk haben wir nicht kaum geredet. WDR3 fiel einmal, Frau Hieronymi hat das Stichwort geliefert, aber ansonsten über Hörfunk haben wir kaum geredet. Und das Zweite, ich finde, was soll der Rundfunk für die Gesellschaft leisten? Da möchte ich abheben auf einen Teil, der auch nicht erwähnt worden ist, nämlich die Regionalberichterstattung des Westdeutschen Rundfunks, die ich ganz wichtig finde, wo ich denke, dass die Regionalberichterstattung im Hörfunk schon Mitte der 90er Jahre einen eleganten Tod gestorben ist. Dass jetzt nur noch kleine Nachrichtenanhängsel sind, auf WDR 2, glaube ich. Und die regionale Berichterstattung im Fernsehen wird auch zunehmend flacher und von den Lokalzeiten will ich gar nicht reden. Das finde ich wirklich katastrophal, was da passiert. Und ich muss sagen, als Journalistin, die auch selber viel im Bereich der regionalen Berichterstattung auch gearbeitet hat, aber auch Features gemacht hat, muss ich sagen, finde ich das sehr bedauerlich und dass davon nicht die Rede gewesen ist heute, empfinde ich als einen Mangel.
Herr Nell, vielleicht dazu?
Ich würde gerne in einem Punkt Aufklärung vermitteln. Rundfunk ist auch Fernsehen. Das geht genauso. Rundfunk hat keine Regel. Ich bin ja nun kein Hörfunker. Insofern kann ich jetzt zu diesem Verschieben, wie Sie wahrscheinlich vermuten, der regionalen Nachrichten da wirklich wenig beitragen. Was die Lokalzeiten betrifft, habe ich eine völlig andere Sicht als Sie. Nicht, dass ich bestreiten würde, dass es dort auch unterhaltsame und reichere und affirmativere Elemente gäbe, aber es gibt dort auch eine ganze Menge an sehr seriösem Journalismus. Und auch der Vorwurf, der gerne der Aktuellen Stunde gemacht worden ist, dass sie nur mit Blaulicht irgendwie durch die Gegend fährt und so, hält einer empirischen Überprüfung nach meiner Kenntnis auch nicht statt. Also was das Fernsehen betrifft, als Rundfunk, würde ich das in Abrede stellen. Beim Hörfunk muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, kann ich nicht so gut wechseln, weil da habe ich keine Kompetenz und wenn ich keine Kompetenz habe, halte ich lieber die Klappe.
Jetzt die Frage hier vorne.
Als Aspekt der Leistungsfähigkeit des Rundfunks ist die Leistungsfähigkeit der Gremienaufsicht. Natürlich ist der andere Aspekt und der primäre der Leistungsfähigkeit des Hauses im Ganzen. Und ich habe den Eindruck, Frau Hieronymi, dass da noch etwas mehr als bisher schon vorausgesehen auf Sie zukommt. Sie hatten vorhin die Drei-Stufen-Theorie und deren Vollzug als Beispiel für einen interessanten Prozess der Steigerung des Eigenrechts der Rundfunkräte, der Gremien, genannt. Und das sehe ich auch so, wenn auch der Anlass und das Ergebnis nicht in allen Punkten sehr befriedigend war. Das nächste Thema, das in dieser Weise sich wahrscheinlich entwickeln wird, das ist die Zukunft der Digitalprogramme. Ich will nur das Reizwort Schienpapier nennen, die Sächsische Staatskanzlei. Der Herr Beermann hat ja ein Papier entwickelt, das bisher nur Insidern bekannt ist. Und wenn man das liest, dann steht einem die Haare zu Berge. Und es ist mein Eindruck, dass bisher die Reaktion sowohl in der Intendantenkonferenz wie in der Gremien GVK wie auch in den einzelnen Häusern das Problem noch nicht in seiner ganzen Schwere wahrgenommen hat. Diese Anregungen von Beermann sind ja auch von Eumann und auch von Kurt Beck übernommen worden. Man ist im Begriff in dieser AG Beitragsstabilität eine Änderung des Rundfunkstaatsvertrages auszuarbeiten. Unmittelbar unser Thema hier. Bei der nächsten Gelegenheit, da werden schon Formulierungen gehandelt und die Frage ist, was machen die Gremien? Wie versuchen sie sich vorbeugend zu positionieren? Das ist auch eine Frage der Beratungskompetenz, auch der Gremien übrigens, der Ausstattung. Alle diese Themen, die bei der Zweifel-Theorie eine Rolle gespielt haben, werden wiederkommen. Wie kann man eine größere Intensität der Diskussion auch rechtzeitig, auch auf der Gremienseite, auch wenn es bei der Intendanz nicht so rechtzeitig klappt, zustande bringen? Wie kann man die Ausstattung personell und auch sonst auf diese Fragen einstellen? Das gilt einmal auf der Ebene der einzelnen Anstalten, aber ich glaube, das wird sich umso mehr auch auf der zentralen Ebene GVK stellen.
Ich teile Ihre Einschätzung der Bedeutung der Diskussion um die digitalen Kanäle und ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, ich halte das für außerordentlich wichtig, dass man sich das bewusst macht. Es ist ja eine große Koalition in dieser Frage, insofern als sowohl Herr Beck als auch Herr Beermann inhaltlich fast die gleichen Forderungen stellen und das sind die Staatsvertragsgegner, Geber. Die Staatsvertragsgeber. Und deshalb ist auch da meine dringende Empfehlung, wer nicht handelt, wird behandelt. Und deshalb hat der WDR-Rundfunkrat in seiner letzten Sitzung einen entsprechenden Appell an die Intendanten gerichtet und, dann, und an die Gremienvorsitzendenkonferenz. Dieser Frage zu befassen und wir hätten dies gerne zusammen mit dem ZDF-Fernsehrat gemacht, der wollte das aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht und insofern werden wir für unsere nächste Sitzung die Herren Beermann und Stanzelmeier zum Gespräch einladen.
Noch vier Wortmeldungen, hier hinten hatte sich ein Herr gemeldet, genau Sie. Bitte kurz und pointiert fragen.
Sebastian Cox, Mediengruppe RTL Deutschland. Ich will noch mal ganz kurz wirklich nur auf heute Morgen zurückkommen, und zwar auf Sie, Herr Professor Weiß. Sie hatten oder Sie wollen ausgemacht haben ein generelles Marktversagen, was die aktuelle politische Berichterstattung bei den Privaten angeht. Verkennen Sie da nicht ein Stück weit Realitäten, wenn man sich ein Format wie RTL aktuell zum Beispiel anschaut, sowohl was die Qualität angeht, als auch was die Zuschauerresonanz angeht, wo wir nicht nur weit weg sind von den Flaggschiffen heute oder auch Tagesschau, sondern zum Teil sogar drüber sind, und gehört Ihrer Meinung nach in eine redliche Darstellung des Gesamtkontextes nicht auch zumindest der Verweis auf private Nachrichtensender wie eben NTV, den wir uns nach wie vor leisten, obwohl sich sicherlich alle im Raum hier vorstellen können, dass es wirtschaftlichere Projekte gibt als das.
Nehmen können. Und das Marktversagen ist erstmal ein Gesamt.
Gesamtbetrachtung von 6 Vollprogrammen, jeweils 3 pro Familie. Und wenn der neue Programmbericht erscheinen wird, wird im nächsten Monat der Fall sein. Und dann empfehle ich Ihnen mal einen Beitrag über die Vielfalt, Exklusivität und Exklusivität der Nachrichtengebung. Dann stellt man sich schon die Frage, ob es eigentlich akzeptabel ist, dass pro 3 Vollprogramme im Grunde genommen ein Programm so einigermaßen das Nachrichtengeschäft handhabt und die anderen Programme im Grunde genommen nichts mehr zu bieten haben an exklusiven politischen Informationen. Es ist dann noch so, ich glaube, da kann man sogar sich dann auf Rechtstexte beziehen. Es geht ja nicht ausschließlich um die aktuelle politische Information, da versagen mindestens 4 von 6 Programmen eindeutig. Ich weiß nicht, ob Sie eine Nachrichtengebung von 3 Minuten pro Tag im politischen Sektor als ausreichend erachten, ich nicht. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen dann eben jeweils 2 Programme oder jeweils ein Programm, was einigermaßen funktioniert. Bei Sat.1 gab es vor einem Jahr oder 2 Jahren die entsprechenden Diskussionen, weil da auch massiv zurückgefahren worden ist. Und es ist richtig, dass RTL dann sozusagen die öffentlich-rechtlichste private Version von Privatfernsehen ist. Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Aber insgesamt gesehen gibt es auch die Frage nach dem über die aktuelle politische Information hinausgehende politische Leistung. Und vielleicht sagen Sie mir dann, was wir da von RTL bekommen.
Die nächste Frage war hier in der ersten Reihe. Also ich bitte um Verständnis, dass wir nicht mehr in bilaterale Diskussionen jetzt einsteigen können. Das müssen wir leider auch in anderen Zeiten verschieben.
Dieter Stander vom Initiativkreis. Meine Frage richtet sich an Frau Hieronymi. Sie hätten in Ihrem Vortrag auf die Erfahrungen, die Sie mit dem Sprechungstest gemacht haben, hingewiesen, hatten betont, welche Aufwertung der Bedeutung der Rolle des Rundfunkrats Sie dadurch erfahren haben und hatten auch zu erkennen gegeben, jedenfalls habe ich das für mich daraus entnommen, dass Sie daraus auch für Ihre weitere Aufsichtstätigkeit Konsequenzen ziehen werden. Darauf zieht meine Frage nun. Sie hatten ja nun 5 oder 6 Hörfunkprogramme zu kontrollieren, das dritte Fernsehprogramm. Sie haben Anteil an der Kontrolle der Gemeinschaftsprogramme. Wenn Sie also nun die Aufsichtstätigkeit des Rundfunkrats verstärken wollen, was heißt das nun konkret? Wie stellen Sie das vor? Unter dem Aspekt Eigenständigkeit des Rundfunkrats gegenüber dem Operative, unter dem Aspekt der Professionalität und der Kompetenz. Kompetenz ist eingeschränkt, sagten Sie selbst. Also es müsste im Grunde ja noch von Ihrer Seite aus stärker die Möglichkeit, die vom Rundfunkgesetz her, vom WDR-Gesetz her gegeben sind, die müssten weiter ausgelegt werden und Sie bräuchten eine Stärkung der Professionalität, der Kompetenz in der Kontrolle. Sehen Sie konkret wirklich diese Möglichkeit, wie könnte sich das etwa darstellen?
Ich habe heute Morgen, heute Nachmittag gesagt, als ersten Schritt würde es schon nach meiner Einschätzung ausreichen, wenn wir die Zuständigkeiten, die wir haben, auch ausreichend ausnutzen. Also offensiv Themen aufgreifen, Expertise einholen und auswerten und in einen selbstbewussten Dialog mit der Operative, die wir intensiv beraten können, dann eintreten. Also das würde mir als erster Schritt schon mal reichen. Ich weiß, dass auch Herr Eumann an anderes denkt, das auch heute Morgen vorgetragen hat. Wir haben bei der BBC das Modell des BBC Trust, ohne dass ich das jetzt hier vertiefen will. Darüber denken wir auch nach, ob man da in abgewandelter Form zusätzliche Kompetenzen erwerben könnte. Aber ich würde erstmal als ersten Schritt ausschöpfen dessen, was heute schon möglich ist.
So, kommen wir zur vorletzten Frage.
Ja,
ausschöpfen von dem, was wir haben. Das ist ein super Stichwort. Ich denke mal, da sollten wir einfach zusammenkommen. Ich erstmal danke für das Angebot für die Transparenz zur Transparenz. Ich werde mich da mit Herrn Lieb nochmal abstimmen, dass da genügend interessierte Zivilgesellschaft den Termin wahrnehmen wird, um quasi die Beobachter zu beobachten und dann auch dementsprechend gediegen darüber berichten zu können. Erstens. Zweitens freut es mich, dass es eine gewisse Aufbruchstimmung gibt. Würde nur bitten, dass bevor man, also ich finde es erstmal gut, dass man, wenn man sich von den kommerziellen Anbietern der prädigitalen Zeit distanziert, aber dann auch weiß, dass es andere kommerzielle Anbieter gibt, wie Google wurde genannt. Nur da sollte man dann auch fachlich nochmal das bilaterale Gespräch suchen mit den digitalen Zivilkräften, damit man da sauber bleibt. Google ist zu kritisieren, der Algorithmus ist zu kritisieren, aber manchmal ist eine Kritik dann so, dass man als Digitaler sagen will, auf Google News steht nichts, da ist nur ein Link. Also das ist dann so, dass wir da auch kräftig bleiben. Also der Algorithmus muss auch beherrscht werden, genauso wie die ebenso ehrenwerten privatwirtschaftlichen Informationsvermittler aus der Holzindustrie. Und das fand ich ganz gut. Und drittens wollte ich noch sagen, habe ich jetzt vergessen, aber macht nichts, weil wir haben jetzt wenig Zeit. Insofern erstmal hat es mich sehr gefreut, hier zu sein und zu sehen, dass hoffentlich Brücken geschlagen werden können und ich freue mich auf den Termin.
Fühlt sich da auch jemand berufen oder kann man das so stehen lassen? Dann ist ja Michael Kochs jetzt noch mit einer Frage dran.
Ja, ich stelle die Frage, obwohl ich weiß, dass ich mich selber damit schädige, weil ich danach weniger Zeit für das Schlusswort habe. Die Frage geht auch an Frau Hörmann-Nimi. Herr Ritter, Sie hatten darauf hingewiesen, dass es eine Gefahr gibt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet oder bei den Online-Angeboten zurückgedrängt wird. Ich erinnere mich daran, dass nach dem deutschen Rundfunkänderungsstaatsvertrag sehr viel depubliziert wurde. Das war damals das Stichwort. Es wurde auch mehr depubliziert, als gesetzlich erforderlich war, und es wurde auch mehr depubliziert, als die Gremien mitbekommen haben. Meiner Eindruck nach sind die Gremien da sehr stark von überrascht. Insofern möchte ich auch doch nochmal die Frage stellen, ob es wirklich richtig ist, dass die Gremien mit der jetzigen Ausstattung ihre Aufgaben auch in allen Medien voll wahrnehmen können. Das eine ist der Wille. Da räume ich ein, die Gremien sind gewillt, auch ihre gesellschaftliche Aufgabe, ihre Vertretung der Gesellschaft gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wahrzunehmen. Aber ich glaube auch, hier wurde mehr oder weniger häufiger angeregt, dass die Gremien aufrüsten müssten, mit Ressourcen aufrüsten müssen. Dass da andere Länder, Sie sprachen selbst von der BBC, vom Trust, in eine Richtung denken und auch zum Teil schon gegangen sind, in der wir in Deutschland auch stärker denken müssen. Wir müssen auch auf der personellen Ebene, auch was den Sachverstand derjenigen, die den Gremien zuarbeiten, betrifft, glaube ich, auf rüsten. Nicht unbedingt, das will ich gar nicht damit sagen, weil die Anstalten sich verselbstständigen, sondern weil die Kontrollaufgaben ja auch immer komplizierter geworden sind mit der Ausdifferenzierung der Medien. Vielleicht könnten Sie da auch mit Blick gerade auf diese Erfahrung mit dem Depublizieren doch noch mal ein Wort zu sagen.
Also, ich möchte beides betonen. Das eine ist, dass wir mit der jetzigen Ausstattung, finde ich, noch eine ganze Menge mehr leisten könnten, als wie wir bisher geleistet haben. Das heißt aber zweitens nicht, dass damit die Frage, die Sie gestellt haben, mit Nein beantwortet worden wäre, sondern ich meine gerade dadurch, dass wir unsere Rechte und Möglichkeiten und Kompetenzen und Aufgaben stärker ausschöpfen, stellen wir unter Beweis, dass wir eine Aufrüstung unserer Ressourcen verdient haben und sie auch umsetzen können. Also von daher habe ich vorhin extra gesagt, als ersten Schritt. Aber die Diskussion um die Perspektive, wo soll das hinführen, die soll ruhig mitlaufen. Und da würde ich auch sagen, das ist nicht nur eine quantitative Frage, also bekommen bekommen wir mehr Stellen, sondern auch, wie sollte das strukturell aussehen. Deshalb habe ich auch, nenne ich auch das Beispiel BBC Trust, weil ich der Meinung bin, natürlich nicht 1:1, aber davon können wir auch, das sollten wir uns sehr gut ansehen, um zu sehen, was könnten wir davon auch sinnvoll umsetzen. Also das eine tun und das andere nicht lassen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir am Ende unserer Abschlussdiskussion. Ich darf dann noch übergeben an Dr. Manfred Kochs, den Vorsitzenden des Initiativkreises, für das Schlusswort.